Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Da bin ich wieder. Guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom AquaOwner Aquarium Talk. Und es ist jetzt die erste Folge, wo ich wieder in Deutschland bin. Also ich war ja fleißig und ich habe ja entsprechend vorgearbeitet. Deshalb habt ihr ja von dem Urlaub an sich gar nichts mitbekommen. Das war ja auch so ein bisschen der Plan, ne? Also ich hatte natürlich Podcast-Folgen vorproduziert und auch Videos vorproduziert, die dann währenddessen rausgekommen sind, um mal den Eindruck zu erwecken, dass ich noch weiterhin zu Hause bin. Wir mögen das eigentlich ganz gerne, dass wir halt sagen, dass sowas wie Urlaube wir nicht live machen und nicht auch vorher ankündigen, weil wir einfach auch ganz gerne da unsere Privatsphäre schützen wollen und halt auch nicht unbedingt ja öffentlich bekannt geben wollen, wann wir jetzt für längere Zeiträume nicht zu Hause sind. Ne? Also das ist, glaube ich, auch schon irgendwie ganz sinnvoll. Aber jetzt ist nämlich tatsächlich die erste Folge, wo ich wieder zu Hause bin. Also ich nehme das jetzt ganz am Mittwoch auf. Letzte Woche sind wir wieder gelandet hier in Deutschland nach dem riesigen, fast 30-stündigen Rückreisemarathon, also jetzt mit allem drum und dran, mit irgendwie Fahrten zum Flughafen und dann Fahrten vom Flughafen hier wieder zurück und so weiter. War fast 30 Stunden unterwegs. Und ich denke, dass diese Podcast-Folge jetzt noch so eine Art Reiserückblick werden wird auf unsere Australien- und Neuseeland-Geschichte. Wahrscheinlich dann ab nächster Woche wieder so rein aquaristisch, aber so, ich glaube, so hundertprozentig jetzt nur auf meine Aquaristik hier zu Hause kann ich mich noch nicht so richtig konzentrieren. Ich bin nämlich jetzt auch gerade noch dabei, das Video zu machen. Ich habe jetzt gerade den letzten Sprachteil auch dafür aufgenommen, das Video zu machen, so wie geht's denn meinen Aquarien nach dieser Zeit? Und da können wir vielleicht auch mal auch noch so ein bisschen drüber sprechen. Einmal noch zu dieser Rückfluggeschichte, weil tatsächlich war das auf dem Hinflug eigentlich ziemlich okay. Die Hinflüge lagen halt so gut. Also erstmal, wir sind halt 22 Stunden hin und 24 Stunden zurückgeflogen. Reine Flugzeit. Aber mit allem drum und dran, mit Aufenthalt in Singapur, mit Transport zum Flughafen und so weiter, war es halt hin so 25 Stunden und zurück jetzt halt so gute 30 Stunden. Und hin war es halt so, dass wir in Melbourne gelandet sind, abends um, ich glaube, 19 Uhr irgendwas. Und wir hatten halt absichtlich, genau für diesen Fall, das Hotel direkt am Flughafen gebucht. Das heißt, wir sind da raus, haben unsere Koffer geholt und waren dann halt eben so 20, 20.30 Uhr im Hotel und sind dann direkt ins Bett gefallen und waren deshalb am nächsten Morgen aber um 5 Uhr morgens wieder fit und hellwach. Und das war perfekt, ja, weil so konnten wir halt jetzt auf unserem Roadtrip, den wir da gemacht haben, ach so, vielleicht so ganz generell, falls ihr das noch gar nicht gesehen habt, auf AquaOwner gibt es aktuell auch die Reisevideos dazu. Das ist ein Zweiteiler, weil es ansonsten einfach zu lang gewesen wäre. Und der erste Teil, der ist jetzt schon raus. Jetzt ist auch schon der zweite Teil raus. Genau, wenn der Podcast hier rauskommt, sind beide Teile schon raus. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ist sozusagen die ganze Reise auch nochmal filmisch festgehalten. Und ich glaube, das sind ziemlich coole Videos geworden, auch so von eurem Feedback her. Das freut mich übrigens sehr. Und naja, dann sind wir auf jeden Fall direkt ins Bett gefallen, waren am nächsten Morgen direkt wieder wach um 5 und konnten deshalb auch immer unsere schönen Morgenspots halt anfahren, weil wir halt so früh morgens unterwegs waren, konnten wir nämlich die ganzen Tiere sehen, also die Kängurus und Koalas beispielsweise. Und deshalb war uns das eigentlich schon ganz wichtig, aber deshalb hatten wir für den Hinflug gar nicht so dieses Jetlag-Gefühl. Weil wir sind halt wirklich so nach diesem anstrengenden Flug ins Bett gefallen, waren todmüde, sind am nächsten Morgen aufgestanden, alles super, perfekte Zeit. Jetzt für den Rückflug war es halt so, wir sind hier in Frankfurt nach 30 Stunden, also dann erst nach 28 Stunden Transport und Reise und so weiter, morgens um 7 gelandet. Und das war ziemlich bescheuert. Es gab halt keine anderen Flüge, war halt so, ne? Aber dann Koffer holen, das hat noch ein bisschen länger gedauert, zum Auto, mit dem Auto dann wieder hier zurückgefahren. Dann waren wir um 11 Uhr ungefähr hier, 11 Uhr morgens. Und wir waren halt völlig durch, ja. Und dann ist es halt, also dann kriegt man es halt auch beim besten Willen nicht hin zu sagen, nö, wir müssen jetzt aber bis abends um 8 wach bleiben, damit wir unseren normalen Schlafrhythmus wieder reinkriegen. So, nee, das war halt keine Option. Dann geht man irgendwie so um 12, 1 Uhr pennen, ist dann halt abends wach, ist dann halt so, ja, und dann dauert es halt noch 1, 2 Tage länger, um das Ganze dann auszugleichen und wieder in den normalen Schlafrhythmus zu kommen. Den haben wir aber mittlerweile wieder, zum Glück. Und jetzt beginnt sozusagen so ein bisschen wieder der Alltag. Und das ist ja auch ganz okay. Ne? Also das ist ja auch ganz bewusst so gewählt. Das war jetzt auch die längste Reise, die wir bisher gemacht haben. Und sehr wahrscheinlich werden wir auch keine Reisen machen, die nochmal ähnlich lang werden, weil das einfach auch im Vorfeld, also Ich hoffe, das habt ihr halt wenig mitbekommen, wenn überhaupt. Aber der Arbeitsaufwand im Vorfeld war halt enorm groß. Also ich habe halt 4 Wochen vorher schon angefangen, zusätzliche Videos zu produzieren. Und die Zeit muss ich mir ja auch irgendwo hernehmen dann, um die halt sozusagen auf Halde zu haben, dass sie rauskommen können, während wir unterwegs sind. Da waren dann halt auch einige Sachen, die halt einen festen Termin bekommen mussten. Die wurden dann auf nach dem Urlaub verschoben, sodass die halt, die eigentlich schon fertig waren, dann im Urlaub gar nicht genutzt werden konnten. Das heißt, da mussten dann auch wieder andere Videos noch produziert werden. Das Gleiche galt hier für die Podcasts. Also Podcast-Folgen aufnehmen zu einer völlig anderen Zeit, wo man halt noch hier ist, aber davon ausgehen muss, dass man nicht mehr hier ist, aber es ja auch nicht sagen darf, weil man halt nicht zeigen oder weil wir halt nicht zeigen wollen, dass wir weg sind. Das war einfach super aufwendig und super stressig. Ja, muss man halt auch wollen. Gehört halt auch so ein bisschen dazu auf der anderen Seite. Ne? Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe heute schon die ersten 9 Wandbilder aufgehängt. Ich habe natürlich einige der Bilder aus dem Riff, die ich da geschossen habe, und auch einige der Landschaftsfotos direkt großformatig drucken lassen. Und da habe ich heute die ersten 3 Bilder aus dem Riff hier aufgehängt. Nicht bei mir im Büro, hängen woanders in der Wohnung, aber sehr cool. Also das sind auch einfach ganz, ganz tolle Erinnerungen. Und ja, ich glaube, wir können langsam auch so ein bisschen über das reden. Das fand ich nämlich ganz interessant. Ich habe mir das tatsächlich als neues Videothema aufgeschrieben gehabt. Ich habe eine Frage bekommen, und zwar die Frage, ob diese Erfahrung, die ich da jetzt sammeln konnte, dieses Schnorcheln vor Ort, diese Tiere da in freier Wildbahn sehen, ob das etwas mit mir und meiner Art der Aquaristik gemacht hat, ob ich dadurch meine Aquaristik vielleicht in irgendeiner Form überdenken möchte. Ich denke, das zielt halt in diese Richtung ab, wie ethisch vertretbar ist Aquaristik überhaupt, wie gehen wir mit dem Thema Wildfänge um, dieser ganze Themenbereich da natürlich. Ne? Und das finde ich ehrlich gesagt eine sehr spannende Frage nach so einer Sache, wobei ich auch dazu sagen muss, das war nicht das erste Mal, dass ich in einem Riff geschnorchelt bin. Wir waren da 2019, waren wir schon in der Karibik und da waren wir auf den Bahamas und den Grand Cayman Islands waren wir schnorcheln, an 2 verschiedenen Riffen. Gerade die Riffe rund um die Cayman Islands waren wirklich sehr beeindruckend, also habe ich auch immer noch in sehr toller Erinnerung. Spannenderweise im Vergleich jetzt zum Great Barrier Reef, die waren schön und alles, aber einfach überhaupt kein Vergleich. Ne? Vor allem was so die Diversität angeht. Also die Riffe an den Cayman Islands, die bestanden beispielsweise recht viel aus Gorgonien, recht viel aus Weichkorallen. Die schiere Diversität, die Artenvielfalt war einfach nicht so groß. Ja, es gab halt so, weiß ich, so 10 verschiedene Korallen und irgendwie so 10 verschiedene Fische. Und das war's dann. Das sah immer noch toll aus, ja, und war ein tolles, gut erhaltenes, gesundes Riff, anders als auf den Bahamas. Auf den Bahamas, das Riff war eine Katastrophe, ja, also da lagen Ölfässer in diesem Riff, also wirklich ernst gemeint, ja, also war wirklich völlige Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es da insgesamt noch schönere Riffe gibt, aber Bahamas können wir überhaupt nicht empfehlen. Cayman Islands sah echt gut aus, aber verglichen mit dem Great Barrier Reef jetzt, das war so eine enorme Vielfalt, weil da einfach alles war, alles an Korallenarten, alles an Tierarten. Das war um Welten besser. Also wenn ihr die Wahl habt, ja, Karibik oder Australien fürs Thema Tauchen und Schnorcheln, dann würde ich euch jetzt empfehlen, auf jeden Fall Australien. Und es war, also etwas, was mich nachhaltig da jetzt auch geprägt hat, war tatsächlich die Sache, das klingt so ein bisschen banal, war halt die Sache mit den Chromis. Ich habe bei mir ein Pärchen Chromis viridis drin. Und ich habe da ja auch schon ein eigenes Video zu gemacht über diese Tiere und erklärt, dass es eigentlich ein Schwarmfisch ist, der im Aquarium aber halt sehr, sehr viel Platz bräuchte, wenn er als Schwarm gehalten werden will, weil der Schwarm in der Regel recht groß ist. Und naja, genau das habe ich da halt live erlebt und bin selbst durch diese Schwärme durchgeschwommen und habe halt erlebt, was es bedeutet, wenn auf irgendeiner Website steht, ja, die kommen in der Natur in großen Schwärmen vor. Weil das kann halt alles bedeuten, ja. Aber dann schwimmst du da durch und hast wirklich um dich herum Hunderte, wenn nicht sogar Tausende dieser Tiere. Und das natürlich auch in einem relativ, ja, was heißt relativ, in einem riesigen Wasservolumen, was da natürlich stattfand. Das war schon sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite war aber genauso beeindruckend, wir haben natürlich auch Clownfische live gesehen. Und da war genauso beeindruckend, dass diese Clownfische, du hast dieses unendlich riesige Riff vor dir, du musst dich anstrengen, um halt so eine passende Anemone überhaupt mal zu finden, wenn du da drüber schwimmst, weil da ist einfach alles so randvoll ist mit allem anderen möglichen coolen Zeug. Und dann findest du so eine Anemone und dann findest du tatsächlich eine, wo auch ein Pärchen Clownfische drin ist und tatsächlich dann ein Pärchen, einmal waren es auch drei, da war es halt ein Weibchen, zwei Männchen, ja. Aber ansonsten ist das halt ein Pärchen in ein so einer Anemone und die bewegen sich da halt ernsthaft nicht raus. Also, ne, zumindest das, was wir halt live vor Ort gesehen haben. Wir haben dreimal Clownfische gesehen in jeweils drei verschiedenen Korallen. Einmal waren es drei, zweimal waren es zwei, also reine Pärchen. Und in der Zeit, wo wir diese Tiere beobachten konnten, haben die sich aus dieser Koralle nicht herausbewegt. Kein einziges Mal, nicht 10 Zentimeter. Und da muss ich sagen, das ist ja durchaus eine Bedingung, die in einem Aquarium super nachstellbar ist. Ne, wenn du halt ein Tier hast, was wenig Raum beansprucht. Weil das ist kein Problem. Also da sehe ich auch rückblickend überhaupt kein Problem. Denn bei den Chromis weiß ich nicht so richtig. Also ich glaube tatsächlich, dass ich ein Pärchen in dem Volumen, was ich da habe, mit dem Aquarium, was ich da habe, gut und artgerecht halte. Das würde ich mir soweit zutrauen. Aber die Art als solche, also ich müsste halt erstmal, ich habe es halt noch nie gesehen, ich müsste halt erstmal ein Aquarium sehen, in dem Chromis als Schwarm gehalten werden. Aber das, was ich da gesehen habe, von der Schwarmgröße her, von dem Volumen her, wo die sich herbewegen, boah, das ist schon, ja, das lässt einen dann schon darüber nachdenken, so, wie geht's denn meinen Tierchen bei mir zu Hause? Ich glaube immer noch, wie gesagt, ich glaube überhaupt nicht, dass es denen schlecht geht. Aber man hat natürlich jetzt einen anderen Vergleichspunkt. Vorher hatte man halt den Theorievergleich, dass man wusste, okay, in freier Wildbahn passiert das und das, da leben sie in Gruppen, da stehen sie über diesen und jenen Korallen. Und hier ist übrigens die Haltungsempfehlung fürs Aquarium ab irgendwie 150 Liter oder so. Also jetzt, ne, irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen. Aber wenn man das Tier dann wirklich mal in freier Wildbahn gesehen hat, dann kriegt man einen anderen Bezug, finde ich, zu gerade dieser Volumina-Angabe, was die Haltungsbedingung angeht. Weil da frage ich mich schon manchmal, irgendjemand muss sich diese Zahl ja irgendwann mal ausgedacht haben. So, auf was basierend hat man die sich denn ausgedacht, ja? Also hat man da irgendwie beobachtet, was für einen Rahmen diese Tiere im, keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde abschwimmen? Oder wonach wurde das bemessen? Also das ist ja die eigentlich interessante Frage hierbei, ne? Nicht, dass es halt Haltungsempfehlungen gibt, an die man sich hält oder eben auch nicht hält, sondern die eigentlich interessante Frage ist, wo kommen die her? Wer hat die gemacht? Warum sind die so, wie sie sind? Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir auf diese Fragen jemals Antworten finden werden, weil ich glaube nicht, dass es herausfindbar sein wird, dass ob und wenn ja, wie oder wer für irgendwelche Tiere Haltungsbedingungen sich ausgedacht hat oder wenn nicht ausgedacht, auf was basierend die sind. Aber wenn man halt sowas sieht, dann hat man auf einmal da tatsächlich ein anderes Verständnis für, was dann das Volumina für die Haltungsbedingungen angeht und das Volumen, in dem sich das Tier im Riff bewegt hat. Aber das wollte ich jetzt eigentlich auch nur so ein bisschen anreißen, weil darüber, also ich habe mir das tatsächlich schon notiert und ich möchte darüber eigentlich auch ein separates Video wirklich machen, wo ich meine Gedanken nochmal ein bisschen klarer sortiere. Das war jetzt wirklich nur so das allererste, was mir dazu in den Kopf gekommen ist. Aber ich finde das wirklich ein schönes Thema. Also diese Selbstreflexion, die dadurch stattfindet und eben auch der Bezug von mir jetzt zu dem Thema Meereswelt und ob und wenn ja, wie ich mir das halt für zu Hause für ein Aquarium vorstellen kann und welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssten. Was ich tatsächlich finde, was also ich denke schon, dass ich das so sagen kann, das hat sich jetzt so rauskristallisiert. Wenn man mit so Fischen oder auch anderen Tieren, auch mit den Korallen, wenn man, also mit den Korallen kann man halt nicht schwimmen, deshalb wollte ich diesen Satz jetzt mit den Fischen machen. Wenn man mit so Fischen durch deren Welt schwimmt, das klingt ein bisschen theatralisch, aber es ist ja so. Wenn ich mit so Fischen durch deren Welt schwimme, dann ist mein Wunsch danach, jeweils noch irgendeinen Wildfang in mein Aquarium zu setzen, wirklich sehr klein. Also, Ich meine, ich habe das ja schon die ganze Zeit sehr verfolgt, weil ich das einfach auch aus ganz vielen anderen Gesichtspunkten total sinnvoll finde, auf Nachzuchten zu setzen. Aber das wird noch mal deutlicher jetzt. Also das wurde durch diese Erfahrung jetzt noch mal deutlicher. Und mein Wunsch, wenn es irgendwie möglich ist, nur noch ausschließlich auf Nachzuchten zu setzen für meine Aquarien, hat sich dadurch doch noch mal stark gestärkt und bestätigt. Auf jeden Fall. Das ist definitiv passiert. Vor allem aber auch, weil es ja vor Ort auch beispielsweise coole Nachzuchtprojekte gab. Also zum Beispiel das Aquarium in Cairns, also in der Stadt, hat ja Wildentnahmen aus dem Great Barrier Reef bekommen. Das wurde dann halt in Absprache mit dem Marine Sanctuary ja da durchgeführt und hat halt den Auftrag, die in geschützter Umgebung nachzuziehen, weil das halt erfolgsversprechender ist, als halt die Nachzuchten oder die generelle Vermehrung, die Populationsvergrößerung in freier Wildbahn. Und diese Tiere werden dann halt nach und nach auch wieder ausgewildert. Also das ist ja auch ein Teil von Nachzuchten. Das muss ja nicht nur alles einem kommerziellen Zweck dienen oder einem Aquaristik-Industriezweck, natürlich nicht, sondern das kann ja auch dazu dienen, dass halt in einer geschützten Umgebung eine Nachzucht bzw. eine Vermehrung, eine Populationsvergrößerung ja viel leichter und viel schneller möglich ist als in freier Wildbahn und dass man das nutzt, um halt dann gleichzeitig die Population in freier Wildbahn weiter zu stärken und wieder aufzuforsten. Und das fand ich zum Beispiel ein total schönes Projekt und da hat das Aquarium in Cairns auch super viel Bildung für gemacht. Also überall stand das an den Show-Aquarien mit dabei. Hier diese und jene Tiere, die werden hier bei uns gezüchtet und dieses und jenes Tier stammt von da und da und die legen nur, keine Ahnung, kriegen nur einmal im Jahr zwei Junge und sowas halt alles. Also da ist auch dieser Bildungsaspekt total hochgehalten worden und eben die Aufgabe, die dort ja vor Ort von den Leuten durchgeführt wird, zum Schutz und eben auch zur Stärkung und Wiederbelebung des Riffes. Wir hatten auch auf den Touren, die wir da gemacht haben, wir haben ja drei so geführte Schnorcheltrips gemacht mit jeweils drei verschiedenen Organisationen, mit drei verschiedenen Booten. Alle diese drei Trips, alle diese Organisationen, alle diese Boote hatten immer mindestens einen Marine Biologist an Bord. Also jemand, der, das werden das bei uns, Meeresbiologie studiert hat. Ja, und den konnte man halt die ganze Tour über mit Fragen löchern. Und der ist auch mit ins Wasser gekommen und der hat dann so guided Snorkel-Trips gemacht, sodass du dich halt an den dranhängen konntest. Also ein bisschen halt hinterher geschwommen. Und der hat dir dann erzählt, hier übrigens, da unter uns ist jetzt diese und hier eine Koralle. Und guck mal, das ist so ein Spot, da finden wir wahrscheinlich gleich irgendwelche Clownfische und sowas hat alles. Und das hat er einem dann erklärt und hat dann bei der ersten Tour war es dann auch noch so auf der Rückreise. Da hat er dann sogar noch eine kleine Präsentation gemacht und sozusagen alle Fische gezeigt, die wir da jetzt im Riff gesehen haben und zu den Fischen nochmal was erklärt. Es war total spannend, total schön gemacht und halt wieder da auch die ganze Zeit dieser Bildungsaspekt, der dahinter steckte. Und die haben auch erzählt, und das traf wieder auf alle drei Organisationen zu, dass die Crewmitglieder, die da haben, dass die halt, also fast alle, sicherlich wird es Ausnahmen geben, aber die haben halt gesagt, most of us, ja, also die meisten unserer Crewmitglieder sind auch in Citizen Science Projekten involviert. Und da gibt es halt am Great Barrier Reef eine ganze Menge von, was halt sowas ist, wie beispielsweise, dass du als Schnorchler oder Taucher halt Fragebögen bekommst, die du dann halt vor Ort an den jeweiligen Riffen ausfüllen kannst, um damit halt Datenerhebungen zu machen. Zum Beispiel, wie häufig siehst du diese und jene Koralle? Ist diese und jene Koralle gesund? Wie häufig wurde dieses und jenes Tier gesehen? Konnte dieses und jenes Tier überhaupt gesehen werden? Wie war die Sichtweite? Wie war die Wasserklarheit? Wie war der Wasserstand? Und sowas alles. Also alles Mögliche, was an Datenerhebung sinnvoll ist, können da halt auch Laien durchführen, um eben einfach diese Datenbasis zu vergrößern. Und einige von den Tauchern, von den Tauchguides, also man konnte auf solchen Touren ja auch immer tauchen, beziehungsweise auch so Einführungstauchgänge machen. Habe ich nicht gemacht, aber konnte man machen. Und die Leute, die waren auch fast alle involviert in so Wiederaufforstungsgeschichten. Dass die dann nämlich halt regelmäßig von irgendwelchen Organisationen vor Ort oder wahrscheinlich am Ende dann auch einfach von den Marine Sanctuary Rangers oder so, ich weiß nicht genau, wie da die Hierarchie läuft, aber dass sie da halt involviert werden im Wiederaussetzen von Korallenfragmenten. Es gibt ja diverse Korallenaufzuchtstationen da am Great Barrier Reef, wo halt Fragmente eingesammelt werden, die aus den Riffen abgebrochen sind. Tatsächlich sind das ganz häufig, das haben die uns auch nochmal erklärt, ganz häufig Fragmente, die einfach auf natürliche Weise abbrechen. Ja, also es gibt dann so bestimmte Riffbereiche, gerade wenn es halt so eine Riffkante ist, da kann man als Taucher dann einfach mal so unten auf dem Boden so ein bisschen rumsuchen und findet da eigentlich ständig abgebrochene Korallen. Und die werden alle eingesammelt, auf so kleine Racks gepackt und dann auf so Gitter geschnallt, die halt weiterhin aber im Meer sind. Also die werden nicht rausgeholt und nicht im Aquarium großgezogen, sondern die werden weiterhin im Meer großgezogen, nur an einer anderen Stelle, wo sie dann halt nicht runterfallen. Und da werden die halt anwachsen gelassen und erstmal ein bisschen großgezogen und dann werden sie irgendwann halt wieder zurück ins Riff gesetzt. Um dann beispielsweise Stellen, die jetzt vielleicht von einer Bleiche betroffen waren, vielleicht durch einen Sturm betroffen waren, dass da dann einfach dann wieder Korallen nachgesetzt werden, um diese Lücken im Riff zu schließen und das Riff halt weiterhin auf einem gesunden Stand zu halten und da nicht zu große Bereiche zu haben, die dann eventuell halt ja kaputt gegangen sind. Tatsächlich, also ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich nochmal ein separates Video nur über das Great Barrier Reef mache, was ich dann tatsächlich auch so ein bisschen dokumentarisch aufziehen will. Also das wird eventuell sogar ein Video, wo ich mir ein Skript zu schreiben werde, weil ich da halt die Erzählweise auch so ein bisschen den Bildern anpassen möchte. Freue mich schon drauf, habe ich schon Bock drauf, das zu machen. Aber was ich da nochmal erzählen werde, deshalb schneide ich das hier jetzt auch so ein bisschen an. Wir haben tatsächlich keine Bleichen gesehen. Und wir haben, oder ich habe nur einen Bereich gesehen, der halt von toten Korallen, ja, besiedelt ist ja dann das falsche Wort, wo halt tote Korallen über eine größere Fläche zu sehen waren. Das waren vielleicht so, müsste ich jetzt schätzen, unter Wasser ist schwierig zu schätzen, so 10, 12 Meter. So eine Schneise von 10, 12 Metern, wo nichts mehr, also wo halt nur tote Korallen lagen. Das erkennt man immer daran, wenn da Algen drauf wachsen. Weil das muss man vielleicht an dieser Stelle auch direkt einmal differenzieren. Eine bleiche Koralle, eine Korallenbleiche, wenn die Koralle also gebleicht ist, ihre eingelagerten Algen abgestoßen hat, die Koralle ist dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Ja, das ist ganz wichtig. Sie hat immer noch ihr normales Korallengewebe, was dann halt nur weiß erscheint, weil das Kalkskelett von innen sozusagen durchscheint und nicht mehr die Farbschicht von den Zooxanthellen darüber liegt. Jetzt ist es ja so, dass die Korallen durch die Zooxanthellen 90% ihres Energiebedarfs decken. Das heißt, wenn die nicht mehr da sind, kann die Koralle nämlich durch das Fangen von Phytoplankton oder Zooplankton oder so nur noch ungefähr 10% ihres Energiebedarfs selbst decken. Und das verringert natürlich die Überlebenschance einer Koralle ganz drastisch. Trotzdem muss man ganz klar sagen, eine gebleichte Koralle ist erstmal noch nicht tot und die kann sich auch wieder erholen. Und das passiert auch regelmäßig, gerade auch da im Riff, gerade halt auch nach so großen Bleichevents. Ganz viele dieser gebleichten Korallen erholen sich wieder. Die lagern dann irgendwann Algen wieder neu ein. Wenn das natürlich in schneller Abfolge passiert, und eine gebleichte Koralle, die sich noch nicht wieder erholt hat, nochmal in eine Stresssituation kommt, wo sie wieder bleichen würde, dann stirbt sie ab. Dann ist halt vorbei. Ne? Und auch so, wie gesagt, man hat dann noch eine 10%ige Chance für die Koralle, ungefähr. Das machen sicherlich auch nicht alle Korallen mit. Aber trotzdem, mir ist wichtig zu betonen, eine bleiche Koralle ist nicht tot. Die kann sich erholen. Das gilt übrigens auch fürs Aquarium. Ne? Wie dem auch sei, ein Bereich gesehen, wo halt tote Korallen waren, das sieht man daran, wenn Algen drauf wachsen. Weil dann ist nämlich nicht mehr das Korallengewebe da. Und dann können sich halt Algen auf dem Kalkskelett niederlassen. Und daran erkennt man, ob eine Koralle wirklich tot ist. Fairerweise ist es jetzt halt auch so, wir haben jetzt auf 3 verschiedenen Touren insgesamt 5 verschiedene Riffe gesehen. Und das waren halt immer so, also ich meine, als Schnorchler bist du ja, kommst du ja auch nicht unendlich weit umher. Das waren jetzt halt vielleicht immer so Bereiche von, keine Ahnung, 50 Quadratmetern, 100 Quadratmetern, wenn es hochkommt, die du halt pro Riff da gesehen hast. Und das Great Barrier Reef ist 2300 Kilometer lang. Ja, also ich glaube, es ist überhaupt gar kein Problem, dich als Tourist in dem Riff zu bewegen und immer nur perfekt erhaltene, wunderschöne Riffe zu sehen. Und ich meine, 200 Meter weit kann halt alles tot und gebleicht sein und du kriegst es gar nicht mit. Deshalb finde ich es schwierig, darüber jetzt eine Aussage zu treffen. Wir selber haben keine Korallenbleichen gesehen, nein. Aber das ist halt überhaupt nicht aussagekräftig, wenn ich das jetzt behaupte, weil einfach 100 Meter weiter es schon hätte sein können und ich das einfach nicht mitbekommen habe. Trotzdem, wir haben ja zumindest am letzten Riff auch unseren Helikopterflug gemacht und da sind wir auch ein größeres Stück über das größere Hauptriff geflogen und auch das war alles gesund. Hat uns der Pilot auch nochmal gesagt, dass es hier jetzt gerade kein Bleichevent gab im letzten Jahr und dass alles total fit ist und es dem Riff sehr, sehr gut geht an dieser Stelle. Andere Riffbereiche sind da halt stärker geschädigt. Diese Bleichen treten ja auch nicht über das gesamte Riff auf, sondern manche treten mehr im Norden auf, manche mehr im Süden, manche mehr in der Mitte, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Also das ist ja sehr, sehr, sehr komplex. Und auch deshalb wichtig, dass man das in meinem separaten Video, glaube ich, aufarbeitet, wie komplex das ist. Das wird auch ein Video mit sehr vielen Quellenangaben werden. da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass das natürlich auch alles wissenschaftlich untermauert ist am Ende. Aber es sorgt natürlich dafür, dass ich jetzt als jemand, der dort vor Ort war, als Tourist, der sich das angeguckt hat, super positiv vom Great Barrier Reef berichten kann. Und das ist sehr wichtig. Also, ne, das wurde auch mal nochmal vor Ort betont. Das konnte man halt die Leute auch vor Ort auch gut fragen. Also, sie waren auch sehr freigebig mit Informationen und auch freigebig mit Kritiken an solchen Informationen. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwer versuchen würde, irgendwas zu beschönigen. Denn die Frage war halt auch, die ich dann einmal gestellt habe, ja, aber sag mal, wie sieht's denn aus mit negativen Einflüssen, mit Beschädigungen durch Touristen? Weil ich meine, ja, wir achten jetzt hier auf möglichst viel und die Schiffe haben spezielle Ankerpunkte, die vorher ausgelegt werden. Das wird dann natürlich nicht in irgendeiner Form das Riff beschädigt und man versucht auf alles zu achten und tritt nicht aus Versehen auf irgendwelche Korallen, aber passieren tut es ja trotzdem. Ne? Irgendwer wird immer irgendwo auf irgendeine Koralle treten und was abbrechen. Ist nun mal so. Und dann haben die halt auch gesagt, so ja, klar wird das passieren. Können wir gar nicht verhindern, ist halt so. Ne? Und in dem Moment, wo du Touristen in ein Gebiet reinlässt, leidet dieses Gebiet darunter. Auch ganz klar. Aber deshalb haben wir mehrere Möglichkeiten. Einerseits fahren wir auf den Touren ja nicht jetzt monatelang immer nur ein und das gleiche Riff an, sondern das Great Barrier Reef ist so riesig, wir können im Prinzip auf jeder unserer Touren ein anderes Riff anfahren. Sodass das Riff, wo wir halt vorher drin waren, immer auch Zeit bekommt, sich zu erholen für den Fall, dass dort etwas beschädigt wurde. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Einfahrt in das Riff ist stark reglementiert. Das gesamte Riff ist ja Naturschutzgebiet, das gesamte Riff. Das heißt, alle Touren, die dort reinfahren, sind registriert. Alle Touren, die dort reinfahren, dürfen nur eine bestimmte Anzahl Passagiere dabei haben. Alle Touren, die dort reinfahren, dürfen nur eine bestimmte Anzahl Menschen ins Wasser lassen. Alle Touren, die dort reinfahren, entrichten Steuern an das Great Barrier Reef Marine Park Sanctuary, womit die Dachorganisation dann wieder in der Lage ist, sowas wie Aufforstung zu finanzieren, sowas wie die Ranger zu finanzieren, die dort Patrouillen fahren, halt ganz generell den Schutz des Riffes zu finanzieren. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Die haben alle gesagt, ich habe diese Frage auf allen drei Touren gestellt, der schädliche Einfluss, den ihr als Touristen auf dieses Riff habt, der ist da. Aber der positive Einfluss, den wir auf das Riff nehmen können, durch die Steuereinnahmen, die ihr uns beschert, ist deutlich größer als das, was ihr kaputt machen könnt als Touristen. Und das ist halt am Ende die Quintessenz davon. Und deshalb wird natürlich auch dafür gesorgt, auf solchen Touren, dass man halt möglichst schöne Riffe sieht, um dann natürlich als Tourist am Ende ja, begeistert davon zu sein, anderen Leuten davon zu erzählen. Ich meine, nichts anderes tue ich jetzt hier gerade. Und halt klar zu machen, ey, das ist total toll, kommt da hin, guckt euch das an, das ist fantastisch, das lohnt sich zu sehen. Und das spült halt immer wieder neue Steuergelder in dieses Marine Sanctuary, in dieses Naturschutzgebiet und finanziert somit dessen Erhalt. Und das ist halt mehr wert als die möglicherweise entstehenden kleinen Schäden, wenn ein Tourist auf eine Koralle tritt. Sollte trotzdem nicht passieren, ja. Immer schön aufpassen, wo ihr mit euren Flossen hinschwimmt. Aber am Ende ist halt die Steuereinnahme für den Erhalt des Riffes wichtiger. Beziehungsweise größer. Ja, also der einzelne Tourist könnte niemals so viel Schaden anrichten, wie halt mit den Steuergeldern finanziell umgesetzt werden kann im Erhalt und im Schutz des Riffes. Und das finde ich auch insgesamt ein sehr positives Beispiel dafür, wie so ein Naturschutz funktionieren kann. Weil es ja auch gleichzeitig wichtig ist, dass das schön aussieht für Touristen, denn nur dann ist es ja etwas, was man mit Begeisterung auch schützen möchte. Ja, wenn ich halt das niemals live gesehen hätte, und das ist jetzt etwas, da greife ich ein bisschen vor, allerdings noch sehr vage, ich werde mich halt auch in Zukunft beim Schutz des Great Barrier Reefs dauerhaft weiter einbringen. Da werden wir auch nochmal separat drüber reden, weil da könnt ihr auch mitmachen. Auf jeden Fall ist das etwas, was ich jetzt nicht, ja, ich habe das jetzt einmal gesehen und das war's, sondern ich habe das gesehen und erkannt, dass ich da weiterhelfen möchte, auch in Zukunft weiterhelfen möchte. Und das ist ja idealerweise etwas, was passiert. Ne? Man sieht das, man erkennt, wie toll das ist, man erkennt, wie schützenswert das ist und bringt sich dann eben ein beim Schutz. Ne? Die Leute vor Ort können das halt klasse machen durch diese ganzen Citizen-Science-Geschichten, würde ich sofort machen. Wenn ich da wohnen würde, wenn ich da leben würde, Ich würde mich für alle Citizen Science-Projekte anmelden, die ich kann. Und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Fuß in dieses Wasser setze, werden 1000 Daten erhoben. Das ist doch fantastisch. Das ist doch mega geil. Vor allem lernt man ja selber dann auch noch was dabei. Wenn ich zum Beispiel die Aufgabe kriege, hier, beobachte mal diesen und jenen Fisch oder so, dann lerne ich ja selber auch noch was über das Verhalten dieses Fisches. Wo kommt er vor? Wo versteckt er sich? Was frisst er? Das ist doch mega geil. Also ich kann nicht verstehen, wie man da wohnen kann und sowas nicht toll finden könnte und dann nicht mitmachen wollen würde. Finde ich super. Und auch, dass ich jetzt euch davon erzähle, ich habe mehrere Videos darüber gemacht, wir machen diesen Podcast, es kommen noch Videos darüber. Das alles sorgt ja dafür, dass halt eine Awareness vergrößert wird, die am Ende einfach nur positiv sein kann für den Schutz dieses Riffes, aber halt natürlich am Ende auch für den Schutz aller Riffe. Weil klar, das, was wir da gesehen haben, ist jetzt halt so ein bisschen das, ja, das Formel-1-Riff, ja, also das Great Barrier Reef ist halt das Riff, so. Aber natürlich sind die Maßnahmen, die man jetzt da ergreifen kann, um es zu schützen, mehr oder weniger die gleichen Maßnahmen, wie man halt auch alle anderen Riffe schützen kann und tatsächlich auch sehr verallgemeinernd Maßnahmen, wie man die Weltmeere schützen kann. Darauf läuft es ja am Ende halt auch so ein bisschen hinaus. Und das finde ich toll. Das finde ich toll, dass man durch diese eigene Erfahrung hier eine Awareness schafft, und mir fällt schon wieder das deutsche Wort für Awareness nicht ein, eine, weiß ich nicht genau, ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass man da halt diese Verbindung schafft, die dafür sorgt, dass man sich da gerne drum kümmern möchte. Dass man möchte, dass das besser wird und dass der Klimawandel, der Mensch, auch die Industrie nicht mehr so einen großen Einfluss darauf hat. Das finde ich cool. Und das ist etwas, was mir sehr gefallen hat, auch abschließend, rückblickend auf diese Reise betrachtet. Und was, glaube ich, eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort für diese Podcast-Folge ist. Bis nächste Woche. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen. Und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOwner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen winzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich, bis zur nächsten Folge.